Ja, herzlich willkommen hier bei SWR Kultur, hier live auf der Art in Karlsruhe. Mein Name ist Helen Roth und heute spreche ich mit Tamiko Thiel und Greta Lowe über digitale Kunst, Technologie und die Frage, wie Kunst gesellschaftliche Wirklichkeiten im digitalen Zeitalter sichtbar macht. Ja, schön, dass Sie da sind und schön vor allem, dass Sie beide da sind. Digitale Kunst ist auf Messen ja längst selbstverständlich. Wir sehen sie hier ja überall und sie ist sehr verschieden. Mich interessiert aber heute weniger, ob digitale Kunst ist, sondern wie digitale Technologien eingesetzt werden und vor allen Dingen, welche Haltung dahinter steht. Und wir sprechen heute natürlich in diesem Zusammenhang auch mit Materialität, Körper, Verantwortung und nehmen auch kritische Perspektiven ein auf technologische Versprechen. Es wird also spannend. Bevor wir aber medias res ins Thema reinkommen, möchte ich Ihnen natürlich die beiden Künstlerinnen erstmal vorstellen. Direkt zu meiner Linken sitzt Tamiko Thiel. Sie gilt als Pionierin von Virtual und Augmented Reality Kunst. Seit den 1990er Jahren arbeitet sie mit digitalen und immersiven Technologien und verbindet diese konsequent mit politischen, sozialen und ökologischen Fragen. In ihren Arbeiten geht es oft um Machtverhältnisse, politische Machtverhältnisse, gesellschaftliche Missstände, auch ökologische Missstände und um die Frage, wie digitale Räume Realität verändern können, hoffentlich zum Positiven hin. Und was ich natürlich auch nicht ungesagt lassen möchte an dieser Stelle ist, dass Tamiko Thiel, bevor sie Künstlerin wurde, in der Technologieentwicklung tätig war und dort unter anderem an dem Supercomputer gearbeitet hat, der heute im MoMA steht. Eine Art ja, Vorläufer von künstlicher Intelligenz. Sie könnte das aber viel besser erklären, wird sie auch noch die Chance dazu haben. Bevor das aber losgeht, möchte ich gerne noch Greta Lowe vorstellen. Sie arbeitet an der Schnittstelle von KI, Robotik, Malerei und Textil. Sie untersucht die Beziehung zwischen menschlicher Entscheidung, maschineller Ausführung und körperlicher, zeitintensiver Handarbeit. Es geht also um so eine Art Zusammenarbeit von Technologie und Mensch. Und deswegen enden digitale Prozesse bei ihr nie im Virtuellen oder fast nie, sondern meist im Materiellen, im Sinnlichen, im Performativen. Und auf der Art Karlsruhe sind natürlich auch beide Künstler mit ihren Werken vertreten. Nutzen Sie unbedingt die Gelegenheit, sie auch selber anzuschauen. Ich werde auch noch verraten, wo. Fangen wir jetzt aber mit der Einstiegsfrage an. Und zwar, was mich interessieren würde besonders wäre, was schafft digitale Kunst sichtbar zu machen, was vielleicht die normale Kunst in Anführungszeichen nicht schafft? Wo liegt der Mehrwert?
Also virtuelle und augmented reality Kunst ist von sich aus sozusagen unsichtbar und daher muss man sich ein bisschen anstrengen, das an die Leute anzubringen. Aber ich sage immer zum Beispiel in Bezug auf Augmented Reality, da muss man das normalerweise so in einem Smartphone-Display oder Tablet-Display anschauen. Aber ich vergleiche das immer mit so einem Mikroskop oder einem Teleskop und nenne es ein AR-Skop und sage, ja, also diese ganzen Geräte machen das, was wirklich da ist, um uns herum sichtbar, auf eine Weise, dass wir mit den bloßen Augen nicht machen können. Und da platziere ich dann meine virtuelle Kunstwerke entweder in einem Ort oder hier auf der Messe dann an Kunstdrucke angebunden. Und man kann dann diese Ebene, also wie ein Mikroskop oder Teleskop, man kann diese unsichtbare Ebene anhand von dem Gerät mit meiner besonderen App dann anschauen. Und das heißt, ich kann dann Inhalt auf einem bestimmten Ort überlagern, auf eine Weise, was dann schwierig ist in der normalen Welt. Also für Kunst im öffentlichen Raum braucht man besondere Erlaubnisse. Auf eine Messe wie hier, dann braucht man eingeladen zu werden. Aber ich habe meine Augmented Reality Werke zum Beispiel angefangen mit anderen Freunden zusammen als Intervention auf das Museum of Modern Art in New York 2010 im Oktober. Sie haben uns nicht eingeladen, sie haben uns auch nicht davon abhalten können. Und dann haben sie sehr so gnädigerweise das aber getweetet und hat gesagt, ah ja, wir kriegen eine Art Intervention morgen hier, schauen wir mal, was das wird. Und natürlich, dieser Tweet hat dann unser alle Bestrebungen, diese Art von virtuelle Kunst dann zu machen, noch mehr verstärkt.
Sehr spannend. Wie ist es bei dir? Ist es auch ein Mittel der Erkenntnis, der Erweiterung?
Auf jeden Fall ist es eine Erweiterung, beziehungsweise ich würde einfach sagen, dass man was anderes damit erreichen kann. Also zum Beispiel, ich sticke, ich arbeite mit Stickerei und ich sage dann immer, alle meine Arbeiten befinden sich auf einem Spektrum von völlig analog bis hin zu völlig digital. Und in der Stickerei lässt sich das ganz gut anschauen, weil da zum Beispiel, wenn ich mit der Hand sticke, ich kann mit meiner Hand und mit den Garnen Sachen erreichen, die eine Maschine nie hinkriegen könnte. Und wiederum gibt es Sachen, die die Maschine machen kann, die ich nicht machen kann. Und was für mich dann spannend ist in meiner Praxis, ist genau diese Charakteristiken herauszufinden und die jeweilige Methoden dafür anzuwenden, für das, was die gut sind. Ja, also wenn ich mit der Hand arbeite, dann kann ich mehr Textur reinbringen, dann kann ich mehr quasi Seele reinbringen. Ich glaube, das sieht man als Mensch. Und wenn ich mit der Maschine arbeite, dann kann ich mit einer Genauigkeit, mit einer Reproduzierbarkeit arbeiten, die man mit der Hand nicht hinkriegt. Und das erzeugt teilweise auch ganz spannende Effekte, die ohne diese Maschine nicht möglich wären. Und ich sage dann immer, das ist so ein bisschen wie ein Musikinstrument zu lernen. Also man fängt damit an und dann macht man die Skalen und so. Und das, wofür die Maschine quasi gebaut wurde oder die Technologie gebaut wurde. Und dann fängt man an, ein bisschen zu spinnen und was anderes zu machen und zu gucken, wie weit kann ich das pushen? Was kann ich mit der Technologie erreichen, die wofür es vielleicht nicht gedacht war? Wie kann ich das hacken, wie kann ich das brechen, wie kann ich was anderes rausholen? Und aber letztendlich ist das mit der digitalen Technologie nicht anders als mit anderen Technologien, die es schon immer gab, und Künstler haben schon immer versucht, die Grenzen zu erweitern, was anderes rauszuholen, was Neues zu erfinden.
Wir werden uns auch noch nachher in einem Video anschauen, weil es ist ja immer schön, über Kunst zu sprechen, noch schöner ist, sie zu sehen. Keine Sorge, da kommen wir hin. Was mich aber noch interessieren werde, gab es so den Moment, wo euch klar wurde, es ist nicht nur ein Werkzeug, diese Technologie, sondern es ist auch ein Mittel, über das ihr selber erzählen wollt, also Thema eurer Arbeit auch?
Ja, das ist eine schwierige Frage, weil häufig denke ich schon, dass es ein Werkzeug ist. Also ich bin nicht wirklich so, dass ich die Maschine eine Persönlichkeit zuschreibe oder so, auch eine KI nicht. Mir ist immer bewusst, dass ich quasi wie so eine Art in wie so eine Art Netzwerk agiere. Das heißt, viele Leute denken, wenn die mit einer KI arbeiten oder sprechen oder so, dass die mit einem anderen Organismus oder Entity sprechen. So ist es eigentlich nicht. Man spricht dann mit einem Knoten quasi. Dahinter steckt ein riesiges Netzwerk an andere Datenpunkte, die von anderen Menschen reingegeben worden sind, von Programmierer, von Computerwissenschaftler und so weiter. Und das ist wie so eine Art Hive Mind, so ein Gruppendenk, die dahinter steckt. Und wenn ich das nicht als Werkzeug sehen würde, dann würde ich das eher als Schwarm sehen oder als Netzwerk oder als Kontext, in der ich arbeiten kann.
Ich habe ein Beispiel auch von KI eigentlich. 2020 habe ich zusammen mit meinem Kunstpartner Slash P dann ein Werk Lend Me Your Face gemacht. Und zwar, das war mit dieser so Deepfake-Videotechnologie. Heute ist es ziemlich perfekt. Also so perfekt, dass es dann anfängt, wirklich eine Gefahr für die Gesellschaft zu sein. Wir wissen nicht mehr, was ist fake, was ist echt. Und ich bin US-Amerikanerin, meine Regierung fängt an, schon dann damit dann Leute zu diffamieren und so weiter und so fort. Aber so 2020 war die Technologie noch nicht so weit. Es war dann, also ich habe dann ein Framework benutzt, das damals neu war, wo man mit nur ein Foto von einem Mensch dann in ziemlich kurzer Zeit, also innerhalb von Minuten, dann eine animierte Version von diesem Mensch machen könnte. Und zwar anhand von einer sogenannten Driving-Video, so eine ganz kurze Videoclip von zum Beispiel, also ich habe dann so Politiker gewählt oder Umweltaktivisten, so ein kurzer Clip vom Video und dann diese Teilnehmers Gesicht dann so gemappt, dass es genau die Ausdrücke und auch die Wörter von diesem ursprünglichen Video dann nachgemacht hat. Aber, und es war neu damals, dass man nur ein Bild von dem Teilnehmer braucht, weil bis dahin hat man dann wirklich so, keine Ahnung, also Stunden von Aufnahmen von dem Teilnehmer auch gebraucht, um dorthin zu kommen. Aber so die Technologie war noch nicht sehr perfekt und da sieht man dann sehr viel Verzerrungen im Gesicht, die aber im Nachhinein, als die Technologie immer besser geworden ist, ich habe gedacht, das ist eigentlich ein ganz toller Moment, dass ich da eingefangen habe, wo man immer noch sieht, wie das funktioniert. Es funktioniert perfekt, du siehst diese Verzerrungen. Jetzt ist es so perfekt, du siehst keine, also du siehst nichts, was dann andeutet, wie es funktioniert. Und dann so, wir haben dann wirklich gedacht, okay, dieses Stück werden wir nicht aktualisieren mit besserer Technologie, sondern wir werden das als ein Zeitmoment dann gefangen halten, weil damit lernt man wirklich mehr über die Technologie, als wenn man die allerbeste verwendet. Insofern können Kunstwerke, also wenn es dann sozusagen ein wissenschaftliches Werk ist, dann bleibt es dann innerhalb von einem bestimmten Kreis, aber so als Kunstwerk kann ich das dann an einen viel breiteren Kreis von Menschen tragen.
Verstehe.
Und das dann wirklich als Beispiel zeigen, wie es dann funktioniert und wie es sich entwickelt hat.
Wir müssen ja ein bisschen auf die Zeit gucken und ich habe ja schon mehrfach versprochen, ich würde jetzt wahnsinnig gerne die Arbeit zeigen, Artificial Organism in Animate Machine von Greta Lowe. Ich sag mal Mats ab. Wir dürfen das freundlicherweise übrigens von der Universität Konstanz zeigen. Greta Lowe hat nämlich hier ein Forschungsprojekt zusammen gemacht mit dem Roboterarm A. David. Und Sie sehen hier einen Ausschnitt davon.
Vielleicht kann ich sehr gerne, wenn du ein paar Wörter dazu sagen.
Na klar.
Und zwar, das war Teil von einem Recherchekonsortium zwischen der Universität Konstanz und Goldsmiths in London. Und die haben, also die Computerwissenschaftler und Künstler an beide Unis haben dann 4 Artists in Residence, also Künstler dazu eingeladen, in diesem Projekt teilzunehmen. Ich habe auch ein Essay für Artnet News darüber geschrieben, ist lohnenswert, weil was für mich so spannend war, als ich angefangen habe, und ich bin seit vielen Jahren Medienkünstlerin, also ich würde behaupten, ich bin einigermaßen gut informiert, und als ich da reingegangen bin das erste Mal, war mir komplett unklar, kann der Roboter gut malen, kann er schlecht malen, kann er besser malen als ich? Womit werde ich jetzt hier auseinandergesetzt? Was ist das für ein Stand? Also, weil wenn man in den Nachrichten schaut und Herr Musk und so weiter glaubt, dann werden wir immer erzählt, dass wir in 5 Jahren alle Roboter zu Hause haben, die komplett fluid alles nachmachen können, was wir machen können, uns in allen Bereichen der Haushalt und Arbeit unterstützen können und so.
Meine Hoffnung zerschläft gerade.
Genau. Also ich kann ihn dann beruhigen, weil als ich da reinging, das erste Mal, es ist natürlich ein Forschungsprojekt, es ist wirklich ein tolles Projekt, es gibt tolle Wissenschaftler, die daran arbeiten. Und ich glaube, ich kann schon sagen, dass der Roboter noch länger trainieren muss, bis er der Niveau von einem menschlichen Maler erreicht, wenn ich das nett ausdrücken würde. Und dann habe ich eben für ein Jahr zusammen mit den Computerwissenschaftler, der Doktorand hier, der Michael Stroh, zusammengearbeitet. Und da haben wir wirklich penibelst Sachen überlegt, wie zum Beispiel, wie nimmt man als menschlicher Maler quasi Farbe auf einen Pinsel? Was ist das für eine Bewegung? Und wie kann man diese Industrieroboter, der normalerweise so wie bei BMW auf der Fließband stehen würde und immer nur der gleiche Schraube festschrauben würde, wie kann man ihn dazu bringen, irgendwie genau diese Arbeit, diese Bewegung zu machen? Und da habe ich festgestellt zwei Sachen. Erstens, die Nachrichten erzählen uns nicht wirklich die Wahrheit über Roboter beziehungsweise die PR-Maschinerie von Silicon Valley. Es ist nämlich alles viel komplizierter, als man denkt. Und zweitens, dass unsere Körper die wunderbarste Maschinen sind, die es überhaupt nur geben kann, fast. Also wir sind unglaublich, wir haben unglaubliche Nuancen, unglaubliche Genauigkeit, Anpassungsfähigkeit, das ist wirklich ja ein Wunder im Vergleich.
Also war er keinesfalls zum Beispiel ein Co-Autor von dir, sondern war es vielleicht ein Lehrling? Wie muss ich mir das vorstellen, die Arbeit mit dem Roboter?
Bestimmt beides, in beide Richtungen. Also ich würde schon sagen, dass er ein Co-Autor war, weil zum Beispiel, was wir da gemacht haben, ist nach einem Konzept von mir, wir haben an einer Reihe von Bildern gearbeitet, immer mit dem gleichen Motiv. Und der erste Leinwand hat der Roboter gemalt, dann habe ich eine verbesserte, in Anführungszeichen, Version von dieser erste Versuch gemalt und dann hat der Roboter versucht, meins zu toppen. Und so ging es weiter. Und was dann passiert ist, zum Beispiel, der Roboter, der ist nicht so anfassungsfähig wie ich. Das heißt, wenn er eine Farbe nimmt und diese Farbe ist aber ein bisschen zu trocken, dann wird jeder Pinselstrich, wie vorprogrammiert von dem Computer, nicht komplett korrekt ausgeübt und dann hat man so kleine Flecken drauf, ja. Und wenn und es waren Blumen, die wir gemalt haben. Als ich dann diese Blume nochmal gemalt habe, sind diese Flecken dann Charakteristikum plötzlich der neue Blume und werden dann so wie zum Muster auf der Blumenblatt. Und so entwickelt sich über die Reihe eine so eine Techno-Ästhetik, würde ich sagen, die irgendwo zwischen das Analog und das Digital fungiert.
Jetzt war ja auch das Motiv ganz spannend. Es ging um Orchideen, an sich ja auch eine sehr, wie soll man denn sagen, doch sehr artifizielle Blume. War das die Idee dahinter, zu sagen, ich nehme diese Blume auch, weil sie ja schon durch Genetik viel verändert worden ist, durch den Menschen?
Genau, also daher auch der Titel Artificial Organisms, also künstliche Organismen, die natürlich aber total biologisch sind, ja. Also das ist ein nachwachsender Stoff oder Materie, die man da hat. Das ist komplett biologisch und zugleich teilweise komplett künstlich im Sinne, diese Spezies, die man in den Supermarkt kauft, die massenproduziert sind, die gibt es nicht wirklich in dieser Form in der Natur. Das ist natürlich so ein Massenprodukt. Andererseits, und das fand ich so spannend, als ich angefangen habe, mit diesem Thema mich zu beschäftigen, gibt es in fast jedem Bereich, in fast jedem Klima auf dieser Erde einheimische Orchideen, die so absolut unglaubliche Formen haben zum Teil, die so überraschend sind, die unterirdisch wachsen, die auf Bäumen wachsen und so weiter. Und das ist vielleicht auch eine spannende Sache mit der KI. Ich habe dann angefangen mit KI, bevor wir zum Roboter gegangen sind. Und ich habe versucht, diese KI dazu zu bringen, irgendeine abgefahrene Orchidee. Weil es gibt eben Orchideenformen, die so strange sind, dass man fast denken würde, die kann es doch nicht so geben. Aber man sieht die. Orchideen, die aussehen wie Spinnen, Orchideen mit so Affengesichter, also es ist wirklich Wahnsinn.
Mimikry, ja.
Und aber was der KI macht, ist immer wieder der Supermarkt-Orchidee. Und das sagt auch viel über die KI aus, weil die KI kann nicht denken, die kann nicht irgendwie, die hat keine Vorstellungskraft, die gibt einfach ein Aggregatsbild ab. Also das, was es am häufigsten online sieht, ist das, was am stärksten quasi wiedergegeben wird. Und das hat zum Teil enttäuschende Seiten und zum Teil aber auch spannende Seiten, weil dann kann man sagen, mit KI kann man so eine Art Durchschnitt von der Gesamtgesellschaft oder von der gesamtkünstlerischen Historie, also zumindest, es ist mehr geprägt vom Westen und gewisse Kulturrichtungen, aber trotzdem, das ist so ein Aggregat eben, da kann man so einen Mittelpunkt finden und das kann dann wiederum spannend sein, weil man versteht dadurch vielleicht, was die Gesellschaft zu gewissen Themen, was für Bias wir haben sozusagen.
Jetzt hat sich aber trotzdem nicht so sehr abgeschreckt, weil du arbeitest ja jetzt aktuell hier auf der Art, sehen wir ja auch Arbeiten, die mit KI und mit Robotern entstanden sind. Aber das Spannende ist, die mühevolle Arbeit übernimmst du. Könntest du das näher ausführen?
Ja, was kann ich sagen? Ich bin vielleicht nicht so effizient, was das angeht. Nein, also ich finde diese Mischung eben aus Technik und Handwerk sehr spannend. Also ich bin keineswegs irgendwie technologiefeindlich, offensichtlich nicht. Aber ich denke auch nicht, dass man, wenn man was Neues erreicht oder eine neue Möglichkeit bekommt, dass man dann gleich alles andere aus dem Fenster schmeißen soll. Sondern es gibt eben, und das ist für mich persönlich der spannendste Bereich, da wo Verschmelzungen passieren kann. Wie kann man es schaffen, irgendwie mit neuesten Technologien trotzdem was zu schaffen, was nach Mensch anfühlt, was irgendwie eine Wärme hat, was eine gewisse Seele hat? Und ich merke, dass wir immer noch als Wesen, als Körper auf Kunst reagieren. Wenn man vor Kunst steht, reagiert man auch körperlich drauf.
Oder es ist immer erst die Empfindung, dann kommen die Gedanken. Aber das Erste ist doch immer ein Gefühl.
Genau. Und da ist mir eben diese Materialität wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, mit Materialien wie zum Beispiel Stoff oder Textilien und Stickerei, das ist schon immer eine Art gewesen, die Zeit sichtbar zu machen. Weil jeder Stich, man kann sich ja vorstellen, wie lange das dauert, ja. Und ob das mit der Hand oder mit einer Maschine gemacht wird, klar, die Maschine kann es schneller, aber es ist trotzdem immer noch ein Nadel, der nach oben und nach unten geht und gebunden werden muss. Das hat eine physikalische Essenz. Das muss so sein. Und deswegen reagieren wir anders drauf. So ist zum Beispiel meine Erfahrung.
Ich könnte noch stundenlang weiterreden, aber wir haben ja noch Tammy Kutil und damit eine sehr spannende Künstlerin da. Und deswegen in Medias Res würde ich gerne jetzt auch einen Ausschnitt aus ihrer Arbeit zeigen, und zwar Plastocene Dreams. Und ich bin auch der Meinung, du erklärst das viel besser, was man da sieht, als ich.
Okay, also das ist eine ganze Serie von verschiedenen Projekten, die ich mache, wo ich dann sozusagen Korallriffen baue, aber aus virtueller Plastik. Und das kommt von einer Reise, die ich mit meinem Mann und Kunstpartner 2013 gemacht haben. Wir waren in Indonesien auf eine kurze Segelturn und sie haben uns zu einer Insel gebracht, klein, unbewohnt und knocheltief in Plastikmüll. Und wir haben das angeschaut, ja, aber es war nicht nur aus Indonesien und Malaysia, es war auch aus Japan, aus USA, und wir fanden auch deutsche Etiketten an diese Plastikmüll.
Und ich habe dann... Wir sind doch so sauber hier in Deutschland, wir recyceln doch alles.
Genau, und warum, also wir sind so sauber, dass nur 9% von aller Plastik kann überhaupt wiederverwertet werden. Die andere, 91% im Moment, wir tun das in Containers, schicken es nach Rotterdam. Dann ist es weg. Dann sind wir sauber. Von Rotterdam aus geht es nach Indonesien, Malaysia, Vietnam, wo sie nicht so sauber sind. Und dann kommt es in den Meer und dann kommt es langsam zurück zu uns. Man weiß, also mittlerweile gibt es Mikroplastik im Gehirn, die ganze Organen, Muttermilch, in Semen, alles.
Ja, eine Chipkarte essen wir doch, glaube ich, pro Jahr, oder? So ungefähr.
Mindestens, denke ich.
Wahrscheinlich.
Jedenfalls dann habe ich, also es gibt wirklich diese Fotos von irgendwelchen Vögeln, die verendet sind und den ganzen Bauch ist voller Plastik. Und da schreckt man wirklich, das ist wirklich ein Schock, die zu sehen. Aber ich habe gedacht, man kann solche Schreckensbilder nicht jeden Tag anschauen.
Da wollte ich nämlich gerade rein, genau. Ja. Weil ich bin erstmal in die Falle getappt. Ich habe mir deine Arbeiten ganz, erstmal so, ach, so fröhlich mit den Fischen und alles bunt. Ist so knallbunt und ich war sofort gefangen.
Ja.
Und dann kommt der Aha-Moment.
Genau, dann schaut man das ein bisschen näher an und sagt, um Gottes Willen, das sind Plastikflaschen, Plastiklöffel und dann die Quietschenten. Und das ist dann wirklich so mit sehr viele Projekte, wenn ich vielleicht mit allen Projekten ein bisschen wie ich so handle. Also erstmal so die Leute reinlocken, weil wenn sie einfach vorbeitraben, dann habe ich nichts davon. Ich muss die erst reinlocken, dass sie sich überhaupt mit meiner Kunst auseinandersetzen und dann versuche ich in diese so zweite, beim zweiten Blick eine ganz andere Reaktion dann hervorzurufen. Und also Leute haben gesagt, ja, es ist so schön fröhlich bunt, also das kommt doch gar nicht an, die Botschaft kommt doch nicht rüber. Und ich muss sagen, vor einem Jahr auf Art Karlsruhe, da hatte ich dann wirklich so eine 3x3 Meter Version und es war am Ende des Tages und alles sind eigentlich auf dem Weg nach Hause, geht ein Junge vorbei, so 10 bis 12 oder so, mit seinem Vater und dann bleibt der Junge vor diesem Ding stehen und starrt es an und dann komme ich dann mit meinem iPad und sage, ja, man kann es auch in 3D sehen, willst du in 3D sehen? Und dann sagt er, ja, aber das sind Flipflops und das sind Plastikflaschen. Ja, was siehst du denn sonst? Ja, also Strohhalme und Gabeln und Löffeln. Und der hat seine Weile angeschaut. Dann Vater hat gesagt, ja komm, wir müssen gehen. Und am nächsten Tag in der Früh, um 7 Uhr in der Früh, wache ich auf und schaue in meinem LinkedIn. Der Vater hat mich dann wirklich eine Nachricht geschickt, auswendig gemacht, Nachricht geschickt und hat gesagt, mein Sohn konnte nicht aufhören, davon zu reden. Der war ganz mitgenommen und es blieb bei ihm. Der müsste dauernd darüber reden. Und dann, ja, und dann sind wir jetzt zum Schwimmbad gegangen, der hat sich umgezogen und dann bleibt er stocken, schaut seine Flipflops an und schaut seinen Vater ins Gesicht und sagt, meine Flipflops kommen nicht ins Meer.
Oh. Und es ist das schönste Kompliment, was ach passieren
Mann.
Kann.
Ja. Und ich habe dann ein bisschen später bei einem Vortrag über eine dieser Serien dann die Frage aus dem Publikum gestellt bekommen. Eine Dame hat gesagt, ja, also ich finde es ein bisschen abstrakt und ich glaube nicht, dass es wirklich bei das Publikum wirklich verständlich ist und ankommt. Und dann erzähle ich diese Geschichte und sage, ja, vielleicht für Erwachsene ist es schwierig, aber die Kinder verstehen sofort, vielleicht können die Kinder es den Erwachsenen erzählen. Und so, das ist ein bisschen spitz. Aber
kommt das vielleicht auch dadurch, dass es was Spielerisches hat, mit Augmented Reality zu arbeiten? Das ist ja immer für uns, also ich bin selber Gamerin so ein bisschen und der erste Moment ist dann immer so, oh, lustig, Spiel.
Genau, ja. Ja, und dann auch, also wie du sagst, also die bunte Farben und die bunte Formen und so und die Fische, die rumschwirren. Aber
ja. Ich muss sagen, weil ich kenne Tamikos Arbeit sehr gut und was auch ein sehr spannende Element ist, ist diese Selfie-Kultur wird so eingebunden, genau, ne? Weil man sieht sich, man kann sich selber in der Arbeit sehen, wie man quasi von diesen Fischen und von dem Plastikmüll quasi umhüllt wird und es ist natürlich bunt und lustig und man fotografiert sich gerne lächelnd und dann hat man am Ende laute Bilder, wo Leute in so Müllozeanen lächelnd sich gerne fotografieren, was eigentlich auch ziemlich spitze gesellschaftliche Kommentar ist, würde ich sagen.
Genau. Ja. Ja, ja, es ist schon so, dass Augmented Reality und Social Media, die sind beide so um 2010 dann sozusagen groß geworden. Und das war für unsere Augmented Reality-Künstler dann wirklich ein Segen, weil eigentlich Social Media, für eine unsichtbare Kunst ist Social Media eine ganz tolle Weise, wenn die Leute Selfies machen, mit der Kunst dann weiterverteilen. Das ist die beste Werbung, die wir bekommen können.
Und gleichzeitig die Möglichkeit, aufmerksam auf gesellschaftliche Probleme
genau,
zu machen.
Genau, ja.
Kommen wir in den Dialog wieder. Und zwar, für mich war es so, Tamiko, deine Arbeiten beschäftigen sich ja langfristig mit digitalen Räumen und mit politischen Dimensionen. Und bei dir, Greta, steht ja oft das Performative, das körperliche Präsenz im Vordergrund. Und mich würde jetzt interessieren, wo treffen sich eure Perspektiven? Ich weiß ja aus unserem Vorgespräch, ihr kennt euch schon länger. Und mich würde jetzt interessieren, gibt es vielleicht Arbeiten, wo ihr euch gegenseitig inspiriert habt? Oder wo eure Arbeiten in Dialog treten?
Also wir haben schon zusammen ausgestellt vor 1,5 Jahren hier in Karlsruhe bei der Yvonne Hohne Contemporary. Wir sind beide von der gleichen Galerie vertreten. Und da würde ich sagen, sind unsere Arbeiten sehr gut zusammengekommen. Und also wir sind natürlich Kollegen und befreundet und daher inspiriert man sich eh gegenseitig die ganze Zeit. Wo unsere Arbeiten sich treffen, würde ich sagen, ist vor allem, das hat Tamiko schon ein bisschen erwähnt, so dieser Versuch, könnte man sagen, vielleicht tiefgehende, teilweise auch nicht so fröhliche Themen zu bearbeiten, in aber einer Art und Weise, die zugänglich ist, die auch Raum für was anderes erlaubt. Also mir ist es zum Beispiel wichtig, dass ich habe auch ein Kind, mir ist es wichtig, dass ich nicht so ein Brunnen für die Dystopie bin. Also ich habe keine Lust, irgendwie ständig noch mehr schlechte Energie und so Mahnungen rauszugeben. Das ist natürlich wichtig, aber ich glaube, die meisten Leute wissen, was schief läuft. Und eigentlich brauchen wir was anderes. Und mir ist es wichtig, dass Künstler auch ein großes Teil deren Energie mit der Schöpfung von positive neue Bilder oder Metaphern oder Welten beschäftigen. Und ja, also vielleicht ist das ein, oder diese Herangehensweise ist bei uns beide ähnlich.
Ja, ich habe 2021, glaube ich, habe ich einen Auftrag vom Smithsonian Museum in Washington D.C. bekommen. Sie haben eine große Ausstellung namens Futures gemacht und da haben sie gesagt, also es war für die 175. Jahresfeier von Smithsonian Museum als Nationalmuseum, als Institution in Amerika. Man weiß vielleicht, sie werden jetzt sehr stark angegriffen von der Regierung, weil Trump versucht dann sozusagen die ganze Geschichte Amerikas neu zu schreiben. Aber die Kuratoren haben gesagt, unser Motto für die Ausstellung ist, ich sage das auf Englisch erst, show us the future you want, not the future you fear. Also die Zukunft, die man haben will und nicht die, wovor du Angst hast.
Weil die ja nur lähmt auch.
Ja, das lähmt und ich war auch für mich an einem Punkt, ich spreche oft vor Uni-Studenten und ich sitze hier und also ich bin mittlerweile 68 und die sind dann eher so Spät-Teenagers oder jungen 20er, na, und ich kann denen nicht erzählen, wie schlimm die Welt wird, die sie von uns bekommen, das wissen sie schon. Und dann, wenn man nur dystopische Kunst macht, dann ist es, finde ich, also als sozusagen eine der Generationen, die Welt für sie so versaut hat, dann ist es wirklich sehr zynisch. Und ich habe dann dieses Motto genommen und dachte, okay, also wir wissen alle, wie schlimm es ist, wie Greta sagt, Also wo können wir dann Hoffnung erschöpfen? Wo können wir dann noch was tun? Also mit dem Plastikkonsum ist es schon extrem schwierig, sich einzuschränken, aber man kann es versuchen, und vor allem Dinge auf der politischen Ebene. Wenn diese ganze fossilen Brennstofffirmen und Länder, Saudi-Arabien, Amerika, Venezuela jetzt, das ist eine komische Lage, wenn sie dann die ganze weltweite Plastikabkommen negieren, blockieren und letztendlich wirklich vereiteln, ist es, weil sie einfach weiterhin ihre Billionen, Milliarden von Euros dann verdienen wollen. Und sie sagen immer, ja, wenn ihr dann richtig wiederverwerten macht, dann ist alles gut. Und das stimmt einfach nicht, ne?
Ist das aber vielleicht auch die Stärke von Kunst, positive Aspekte zu zeigen oder positive Anreize zu schaffen, die Welt wirklich zum Guten hin zu verändern?
Man hofft es. Also ob es ankommt, weiß man nicht. Aber also ich meine, ich habe von meiner Kunst dann schon Feedback bekommen von Leuten, die gesagt haben, nachdem ich das von dir gesehen habe, ist mir viel bewusster geworden, was man an Plastik verwendet. Und ich denke dann immer darüber nach, wie ich damit umgehe und so. Also mindestens so ein Mensch für, also Mensch für Mensch. Vielleicht macht es einen Unterschied.
Also ich glaube, die Kunst kann das nicht alleine machen, aber die Kunst trägt dazu bei, so wie jeder dazu beiträgt. Und was die Kunst vielleicht am allerbesten machen kann, ist eben da ansetzen, wo kulturelle Veränderungen benötigt wird. Mhm. Und würde ich sagen, in diesem Aufbauen von Menschen, also dass man nicht nur die ganze Zeit so runtergezogen wird. Schönheit ist extremst wichtig, ja, das darf man nicht vergessen. Kunst darf schön sein, die Welt darf schön sein, wir dürfen schön sein. Wir können auch schön rebellieren. Also es ist möglich, Schönheit und Veränderung zu verbinden, und da ist die Kunst wahrscheinlich der beste Weg, sowas zu machen. Und ein gutes Kunstwerk kann einem manchmal so das Gefühl geben, verborgen oder an der Hand gehalten zu werden, während man sich mit was Schwieriges auseinandersetzt.
Und das ist auch, was ich eigentlich vorher sagen wollte. Also diese wirklich schrecklichen Bilder von die veränderten Vögel, dessen Bauch dann voller Müll, Plastikmüll sind. Das wirst du nicht jeden Tag anschauen. Und die Artikel, die wirklich diese Missständen dann wirklich offenlegen, das wirst du nicht jeden Tag lesen wollen. Nicht jeden Tag sozusagen dich mit diesem Prügel beschäftigen. Aber wenn man dann arbeiten, also ich hoffe, dass die Arbeiten wie diese Plasticine Dreams, die sind dann sozusagen bunt und fröhlich genug, dass man die doch ins Wohnzimmer hängen will. Mhm. Aber auch als leise Mahnung für mich jeden Tag. Also denk daran. Denk daran und schau, was du machen kannst. Man kann damit leben, also mit diese sozusagen schöne Bilder, man kann mit denen leben, und daher dann bleibt das Thema präsenter, als wenn man nur das schreckliche Seite darstellt, die man dann einmal anschaut und sagt, bitte nie wieder, ich kann es nicht verkraften.
Jetzt sind wir an so vielen positiven Aspekten, ich muss trotzdem noch mal kritisch rein, und zwar, was mich auch interessiert: Ihr beide beschäftigt euch mit digitalen Technologien, mit KI schon sehr lange, sehr ausgiebig, forscht damit. Und wir haben ja so oft dieses Thema, naja, die KI wird schon richten, die Technologie wird schon richten, passt doch. Und gerade wenn man den Blick auf Klimakrise, auf ökologische Zerstörung wirft, wie ist da eure Haltung dazu? Wird es die KI richten?
Also die Menschen müssen es richten. Also das Problem ist, dass natürlich, also diese, also sei es die Weltverschmutzung, sei es dieser KI-Verbrauch, es geht bei diesen Firmen, diese Corporations, um Geld machen. Und wenn alle dann nur noch dann sozusagen das Geld verdienen als Ziel haben und es keine Bremsen gibt, dann machen sie einfach weiter. Aber es liegt an der Gesellschaft, es liegt an die Regierung, es liegt an uns als Teilen von Gesellschaft, die hoffentlich immer noch eine Stimme haben als Individuum, zu sagen, nein, das ist nicht die Welt, wir haben wollen. Wir müssen Bremsen einbauen und bremsen, damit die Technologie dann für was Positives und nicht für was Negatives benutzt wird. Und die Firmen, also die Firmen, die dann auch sozial verhalten wollen, sagen das auch, weil wenn nur eine Firma sagt, okay, also ich werde dann meine Produkte leider viel teurer machen müssen, weil sie eben kein Plastik verwendet oder kein ausufernde KI einsetzt, dann habe ich einen Nachteil. Aber wenn es dann Regeln gibt, das sagt, nein, ihr dürftet alle das gar nicht machen und alle müssen sich an den Regeln halten, dann kann man was Positives entwickeln. Dann kann die Firmen, die sagen, ich will wirklich was Gutes machen und nicht die Weltverstörung vorantreiben, haben sie eine Chance, überhaupt zu überleben.
Wie ist es für dich? Wo siehst du da problematische Felder in Bezug auf dieses, in modernen Technologien werden sie schon schaffen, wird alles gut?
Ja, also das ist natürlich eine Story und insgesamt beschäftige ich mich ziemlich viel mit so Narrativen in der Tech-Bereich und das Wichtigste ist, nicht eins zu eins dieser Hype zu glauben, auch nicht sich quasi zu verstecken und Kopf im Sand zu stecken und nichts damit zu tun haben zu wollen, weil das ist ja schon da. Genau. Und deswegen, mich interessiert, weg von irgendwelcher Stories zu kommen und dahin zu kommen, zu richtigem Verständnis, dass die Leute und natürlich auch die Politik, das ist sehr wichtig, wirklich sich auseinandersetzen damit und zu einem Verständnis kommen, was so eine gewisse Weisheit erlaubt mit solchen Technologien. Ich meine, ich kann es mit jeder anderen Technologie, vorgegangene Technologie vergleichen. Also als das Auto erfunden wurde, gab es auch nicht Verkehrsregeln. Ja, die musste man erstmal erarbeiten. Und das ging natürlich über Regierung, aber auch über Bürgergruppen, über Vernunft. Ja, also dass man zu einer gewissen Regelung gekommen ist, woran sich alle eigentlich mehr oder weniger halten. Und sowas brauchen wir. Und das sind diese Prozesse, passieren auf verschiedenen Ebenen. Die passieren auf politischer Ebene, auf der Wirtschaftsebene, aber auch in der Gesellschaft. Und es ist wichtig, dass wir darüber sprechen. Und das ist eine Rolle, die Kunst auch ermöglichen kann oder wo die Kunst auch eine gewisse Tür eröffnen kann. Und zum Beispiel die Zusammenarbeit mit dem Roboter, das fand ich sehr spannend. Das ist eine Möglichkeit, wirklich zu zeigen, ganz fest, handfest sozusagen, wie die Technik, wie der Stand der Technik eigentlich ist in der Robotik. Und dass wir jetzt nicht so zugebombt würden, nur mit Boston Dynamics Werbevideos oder so, die übrigens meistens total gescriptet sind und alles ist perfekt kontrolliert in der Umgebung. Oder ich vergesse die Firma, aber vor ein paar Monaten gab es so eine dieser humanoide Roboter und die hatten so ein Demo davon und es wirkte wahnsinnig toll, was diese Roboter machen konnte. Stellt sich später heraus, es gab einen Mensch im nächsten Raum, der das durch eine VR-Brille gesteuert hat. Und so läuft es häufig, dass uns was vorgetäuscht wird und wir brauchen halt genug Informationen, dass wir das durchschauen können oder dass wir also vielleicht kritisch herangehen können und sagen können, okay, das sieht schon schön aus, aber stimmt das wirklich?
Was mir jetzt auch gerade einfällt, gerade bei deinen Textilarbeiten, ist ja auch der Weg. Man denkt ja immer, es geht alles schneller und schneller. Kommen wir da noch hinterher? Aber du wählst ja gerade einen meditativen Weg. Du schneidest mühevoll aus. Ist das auch eine bewusste Entscheidung als Künstlerin zu sagen, so, halt, stopp, ich lasse mich hier jetzt nicht so antreiben?
Ja, Ist es vielleicht auch eine Persönlichkeitsschwäche? Ich weiß nicht. Ein Hang zur Selbstausbeutung? Nein, ich
das
finde...
Das hat jeder Künstler,
das
glaube ich.
Jede Künstlerin. Ja. Nein, ich finde das wirklich heilsam. Tatsächlich. Also in allen Aspekten. Weil es das Leben... Wenn man nicht aufpasst, dreht's schon schneller und schneller. Also wir haben das Gefühl, alles muss schneller passieren. Wir müssen immer effizienter sein. Entschuldigung, wer sagt, dass Effizienz immer das Beste ist? Manchmal ist das Brot, was länger fermentiert ist, leckerer als das Brot, was aufgebackt wurde. Mir geht's um Qualität, nicht nur um Effizienz. Und das ist zum Glück noch möglich in der Kunst oder beziehungsweise so, vielleicht manchmal sogar gelobt, manchmal nicht, kommt drauf an. Also diese riesige Industrie, in der wir uns befinden, also machen wir uns nichts vor, aber das ist mein Weg, das ist meine Wahl, eben diese mühsame Fleißarbeit teilweise doch noch zu machen, weil ich das schön finde, nicht nur in dem Moment, sondern ich denke, man sieht das am Ende. Also man kann schon sehen, wenn eine Arbeit, wenn wirklich Zeit gewidmet wurde, dann sieht man das an der Qualität. Nicht, dass jede gute Arbeit langsam sein muss. Manche sind total schnell. Dann ist es aber eben das Training und das Learning dahinter, die diese schnelle Moment erlaubt. Aber so oder so, da ist so eine gewisse Beruhigung oder Entschleunigung, die in diesem Prozess steckt, die ich sehr schön finde.
Passt perfekt zu meiner. Wir müssen ja leider schon so langsam schließen, ganz allmählich. Aber ich könnte euch noch stundenlang zuhören an der Stelle. Was mich jetzt aber auch noch interessiert an der Stelle wäre, wir stellen uns mal vor, wir reisen jetzt in die Zukunft. Was würden wir uns denn wünschen, oder was würdet besser gesagt ihr euch wünschen, in Bezug auf digitale Kunst, auf einer Messe, im Museum, aber generell auch für die Gesellschaft? Wo wollen wir denn hin? Wo sollten wir denn hin?
Ich hoffe immer, dass die Kunst dahin geht, weg von so das reine Dekorative in Werke, die dann vielleicht schön sind, sicher erhaben sein sollen oder können, aber wirklich auch zum Denken anregen, um unser Leben zu ändern. Das ist aber ganz unabhängig von Medien. Das ist nicht die Aufgabe von digitaler Kunst, sondern von Kunst in allgemein. Und das ist, was so an der Kunsthochschule dann immer eigentlich gepriesen wird. Ne? Also dass Kunst und das Kunstkanon dann immer geht um Künstler, die dann andere Wege, neue Sehgewöhnungen, neue Sehmöglichkeiten dann entdeckt haben. Und dann kommt man raus aus der Akademie und geht auf die Kunstmesse und sagt, nein, es geht um schöne Bilder, die man über dem Couch hängen kann. Und
Tatsache.
Und und ich finde, also ich habe angefangen, mit digitaler Kunst zu arbeiten, weil als Ingenieurin war es eh meine Aufgabe zu überlegen, wie kann man die Technologie dann besser für die Menschen einsetzen. Und ich habe dann angefangen, also erst mit Video und dann mit Virtual Reality und dann Augmented Reality zu arbeiten, weil ich fand, damit konnte man dann Erlebnisse schaffen, die man nicht ohne schaffen konnte. Und ich habe sozusagen an der Akademie gelernt, das ist die Rolle der Kunst. Und ich hoffe, dass es dann so weitergeht mit der digitalen, aber auch mit der nicht digitalen Kunst.
Wie sieht es bei dir aus? Was würdest du dir wünschen, wenn wir in die Zukunft reisen dürften?
Also ganz, ganz viel.
Auf die Kunst.
Okay. Im Kunstbereich, ich würde mir wünschen, und ich glaube, das passiert heutzutage auch schon, aber ich würde mir das noch viel mehr wünschen, dass es Offenheit gibt im Publikum, dass die wirklich sich empowered fühlen, auf Kunstwerke zuzugehen, die zu erleben, dafür offen zu sein und eben ja auch in so ein gewisse vielleicht seelischer Dialog mit den Kunstwerken
treten
können. Ja, treten, genau, danke. Das würde ich mir wünschen und dadurch oder um das zu ermöglichen, brauchen wir, glaube ich, Zeit. Künstler brauchen Zeit, das heißt, die brauchen Unterstützung, damit die davon leben können und nicht tausende andere Nebenjobs haben müssen. Menschen brauchen ein lebenswürdiges Leben, also die brauchen auch Zeit. Es kann so wunderbar sein auf dieser Erde und das gilt zu erreichen.
Das nehme ich doch wahnsinnig gerne als Schlusswort. Wir sind leider schon am Ende. Herzlichen Dank, Tamiko Thiel, Greta Lowe, dass ihr euch beide hier bei SWR Kultur heute After Art live Zeit genommen habt. Es war ein bisschen lauter ab und zu. Ich finde, wir haben das gut geschaukelt und gut zugehört. Herzlichen Dank und herzlichen Dank natürlich auch an Sie, dass Sie so lange ausgehalten haben.
Danke an euch.
Vielen Dank.